Liebe Gemeinde, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole und wenn ich meinen Atem wieder in euch gebe, dass ihr wieder leben sollt. Einige Hauskreisleiter oder Gruppenleiter oder Kirchenvorsteher, die jetzt hier sitzen, liebe Gemeinde, denken, ja, das muss man so geistlich auslegen. So kenne ich das auch. Das muss man geistig auslegen. Nicht wörtlich natürlich. Grab. Darf ich Sie mal heute überraschen und sagen, wir leben in einer Zeit, wo man das überhaupt nicht mehr muss? Ich kann es ganz wörtlich auslegen. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Es gibt ein Buch, eine dramatische Neuerscheinung auf dem christlichen Büchermarkt, ein aufregendes Buch. Und der Titel heißt »Ich war ein Krufti«. Geschrieben von einem Mädchen, wenn Sie das Bild vorne vergleichen, wie sie ausgesehen hat, mit dem Bild hinten, wie sie jetzt aussieht, kann man sich nicht vorstellen, dass es derselbe Mensch war. Ich war ein Krufti. Wissen Sie, was ein Krufti ist? Das sind ja nicht nur die über 50, 60-Jährigen oder so, sondern das sind wirklich Jugendliche, die leben mit dem Tod. Und deswegen treffen sie sich auch in den Großstädten unseres Landes auf den Friedhöfen und sie übernachten, wenn es möglich ist, sogar in ihrem Zimmer in Särgen, um sich ganz dem Tod hinzugeben. Denn sie haben erkannt, dass wir in einer Gesellschaft und Kultur des Todes leben. Und sie treten die Flucht nach vorne an. Das heißt, sie freunden sich mit dem Unausweichlichen an. Das ist besser, als immer Widerstand zu leisten und dieser toten Kultur etwas entgegenzusetzen, was ich ja doch auch in mir selber gar nicht habe, nämlich Leben. Mein letztes Gespräch mit so jemand in einer Fußgängerzone werde ich nie vergessen. Er bettelte mich an um Geld und wir kamen ins Gespräch, ein junger Mann, und dann sagte ich, wie geht's dir und so? Sagt er, ich bin eine Haut ohne Leben. Ich bin nur noch eine Haut. Also kurz vor der Verwesung, wie hier das Totenfeld beschrieben wird. Die Haut ist noch drauf, aber das Leben ist schon draußen. Seele, Herz, Gefühle, Leidenschaft für irgendwas, Ziele, Begeisterungsfähigkeit, staunen können über irgendwas, alles schon erloschen. Und dieses Mädchen, das das Buch geschrieben hat, empfehle ich Ihnen allen zu kaufen oder zu Weihnachten zu verschenken. Ich war ein Krufti. Begegnete einem Heilsarmee-Offizier, so richtig einer, der in der Fußgängerzone steht und Halleluja ruft. Und er grüßte das Mädchen, als es an ihm vorbeiging, und sagte, hallo Kleine, du siehst gut aus, wie geht's denn? Und sie ging weiter, kühlen Blickes und harten Schrittes. Und sie erzählt in ihrem Buch, ein paar Meter weiter, 20, 30, 40 Meter weiter, war eine starke Stimme in ihrem Herzen, die rief, wenn du jetzt nicht umkehrst, das ist deine letzte Chance. Und diese Stimme war so stark, dass sie es gemacht hat und hat mit diesem Heilsarmee-Offizier ein Gespräch begonnen. Und er hat sie eingeladen auf eine Tasse Tee. Und sie hat gemerkt, jetzt oder nie. Und sie ist auf die Knie gegangen, hat vor Gott kapituliert, hat endlich ihre Rebellion aufgegeben und hat ihr totes Leben Gott gegeben und er gab ihr dafür ewiges Leben. Ganz neue Lebensqualität. Und nicht alle von uns erleben es so drastisch, so eindrücklich, so schwarz-weiß. Und doch sitzen hier viele, die erzählen könnten, wenn man sie jetzt bäte, wie auch in ihr totes Leben der Atem Gottes eingezogen ist und sie wieder Menschen wurden, menschliche Menschen. Und das ist das, was Gott tun kann. Vor einer Woche am Volkstrauertag haben wir der Toten gedacht, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Die leiden mussten unter den zwei großen Weltkriegen in unserem 20. Jahrhundert. Heute denken wir mehr am Totensonntag an die, die eines natürlichen Todes gestorben sind, die von uns gegangen sind, die wir zu Grabe getragen haben, die nicht in irgendeinem Schützengraben zugeschüttet wurden, so wie sie heute noch nach Verdun fahren können und sehen an einer Stelle, man hat ihn so gelassen, einen zugebombten Schützengraben, den man so gelassen hat und nur noch die Bajonette gucken raus. Es gibt ja sehr tiefgründige Menschen, die können das besser in Worte fassen als manche, denen die Sprache dafür fehlt, was da passiert ist in unserem Jahrhundert. Einer davon ist der jüdische Philosoph Erich Fromm. Er lebt auch nicht mehr, aber er hat gesagt, psychologisch gesehen ist die Zerstörungssucht die Alternative zur Hoffnung. Und genau wie die Todessehnsucht eine Alternative der Lebenslust ist. Was Sigmund Freud angefangen hat zu entdecken und dann bekannter werden zu lassen, ist, dass es etwas Unheimliches gibt in dir und mir. Und das ist, dass wir nicht nur diesen angeborenen Überlebenswillen haben, diesen Überlebenswillen, diesen Lebenstrieb, sondern auch unheimlicherweise einen Todestrieb. Und wir leben in einem Jahrhundert, in dem es Menschen gab, die diesen Todestrieb ausgelebt haben. Wir wissen um den Zusammenhang von Friedrich Nietzsche und Adolf Hitler. Friedrich Nietzsche hat im letzten Jahrhundert, im 19. Jahrhundert gesagt, Gott ist tot. Und Hitler hat sich, weil er keinen Gott mehr hatte, zum Gott gemacht. Hat das etwas damit zu tun, wenn der Nietzsche letztes Jahrhundert erkannte, Gott ist gestorben, dass sensible Menschen heute spüren, unser 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Todes des Menschen und der Kultur des Menschen? Natürlich wenn Gott und der Mensch so eng zusammenhängen, ja, dass wir ohne diese Quelle des Lebens tot sind. Wenn Gott und der Mensch so eng zusammenhängen, dass wir ohne unseren Schöpfer unser Leben als Geschöpf verlieren, dann ist es kein Wunder, dass wenn wir uns von der Quelle des Lebens abschneiden, auch alles andere stirbt, was durch diese Quelle des Lebens ihre Lebensfähigkeit bekommt. Ist völlig logisch. Und so sagt man ganz allgemein, im letzten Jahrhundert starb Gott und im 20. Jahrhundert starb der Mensch. Und die Kultur und die Gesellschaft. Auch ein Jude, das ist kein Zufall, dass diese Juden so diese tiefsinnigen Leute sind, immer wieder, denn sie haben ja immer noch die Erinnerung an diese Quelle des Lebens, an Gott. Die werden sie ja nicht los. Auch ein Jude, den viele von uns sehr geliebt haben, ich auch, weil er viel lebendiger war und begeisterungsfähiger war, wie der verkrampfte, verbissene Karajan, nämlich Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, der auch schon gestorben ist, sagte 1973 in Vorlesungen über einen Komponist, dessen Symphonien er damals begann zu erarbeiten. Das war Gustav Mahler. Also Musik, die unsere Jugendlichen nicht mehr so hören, ja, aber sie kennen das noch. Gustav Mahler, die großen Symphonien und besonders über seine letzte große 9. Symphonie. Hat er gesagt, unser Jahrhundert ist ein Jahrhundert des Todes und Gustav Mahler ist dessen musikalischer Prophet. Und jetzt stellt er eine sehr gute Frage. Wenn Gustav Mahler dies alles wusste, also voraussah, Tod des Menschen, Tod der Tonalität, Zerstörung der musikalischen Gesetze, das ist der Grund, warum Sie über die Musik Ihrer Kinder manchmal sagen, das ist keine Musik mehr. Ja? Tod der Kultur. Wenn er das alles voraussah, wenn seine Botschaft so klar ist, wie können dann wir, die wir es wissen, überleben? Warum kämpfen wir noch? Wir sehen heute den größten Widerspruch ins Angesicht, dem menschlichen Geist selbst. Er meint, wir lernen, unsere Sterblichkeit zu akzeptieren und beharren doch in unserer Sehnsucht nach Unsterblichkeit, nach Ewigkeit. So, und mit diesem Zitat habe ich die beiden großen Themen dieses Sonntags im Blick. Tod und Ewigkeit. Der Tod bedeutet Zeitlichkeit, Ende, Abbruch. Und der Mensch sehnt sich doch nach Ewigkeit, nach dem, was bleibt. Friedrich Nietzsche hat diese Sehnsucht auch gekannt und wie er sie gekannt hat. Es gibt eine Inschrift hoch oben in der Schweiz, im Dorf Sils Maria, auf einem Felsblock. Da ist ein Gedicht von ihm eingraviert. Da hat er 8 Jahre gelebt in einer kärglichen Pension. Und da hat er gedichtet: O Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, die Welt aus tiefem Traum bin ich erwacht. Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Tief ist ihr Weh, Lust tiefer noch als Herzeleid. Weh spricht Vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Und weil er den Tod Gottes vorausahnte, er empfand sich wie ein Prophet, der das zu verkündigen hatte für das kommende Jahrhundert, was die Menschen noch nicht begriffen. Blieben nur zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten. Entweder das Nichts, der unheimliche Nihilismus, alles geht ins Nichts. Oder der Mensch wird selber Gott und er schafft sich selbst neu. Und so schuf er seinen Übermenschen. Und ich glaube mit vielen anderen zusammen, dass seine geistige Umnachtung, in der er sterben musste, damit zu tun hatte, dass ihn diese Philosophie geistig gesprengt hat. Daran hat er sich verhoben. Das hält kein Mensch aus, Gott zu spielen. Aber ein anderer, der es dann auch versucht hat, später Hitler, er hat im folgenden Jahrhundert diesen Übermenschen versucht zu verwirklichen und sein Reich, das sollte ein tausendjähriges Reich sein, ein ewiges also, ein bleibendes. Und wie lange hat es gedauert? Wissen Sie es noch? 12, 13 Jahre. Also, wenn der Mensch keinen ewigen Gott mehr hat, muss er wohl aus Angst vor dem Tod irgendwie sich selbst verewigen. Und diese beiden Männer, die ich eben genannt habe, große, große Persönlichkeiten unseres deutschen Volkes, beweisen, dass gerade wir, unser Volk, unsere Kultur, diese beiden Triebe sehr stark kennt und sehr stark durchlitten hat. Den Lebenstrieb, den schaffenden, fürsorgenden, kulturaufbauenden Trieb und die Lust am Zerstören, am Vernichten, den Todestrieb. Unheimlich. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann war unsere ganze Kultur erschüttert. Auch ein Deutscher, der Karl Jaspers, sprach von Shaking of Fundaments, Erschüttern der Fundamente. Alles war aufgebrochen und der Mensch hatte in seinen Abgrund geschaut, zu dem er fähig ist. Todesrausch. Hemingway wurde so ein Dichter dieser Generation nach dem Krieg und man nannte sie die Lost Generation, die verlorene Generation. Man freundete sich mit dem Tod an. Der Tod ist ein souveränes Mittel für alles Unglück. Der Tod ist ein souveränes Mittel für alles Unglück. Man vernichtet einfach. Merken wir, wie es heutzutage unmodern geworden ist, zu fragen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Wenn Sie noch fragen, gibt es ein Leben nach dem Tod, sind Sie nicht auf der Höhe Ihrer Zeit, muss ich Ihnen heute Morgen sagen. Heute gibt es die Frage, gibt es ein Leben vor dem Tod? Und deswegen heißt auch eine Schallplatte von Wolf Biermann nach diesem Lied, das auf dieser Platte ist, gibt es ein Leben vor dem Tod? Als dann wir durch unser Wirtschaftswunder in Deutschland, in dem ich auch groß geworden bin, 1955 geboren, wieder diese Sattheit erlebten, da haben wir vergessen, uns mit diesen wichtigen Fragen auseinanderzusetzen und sie mit den Antworten, die die Bibel uns dazu gibt, zu konfrontieren. Das alles ist untergegangen im Materialismus. Und Erhard hat damals gesagt, ich habe die Teller gefüllt und die Kirchen geleert, die nach dem Krieg voll waren, aber dann im Wohlstand wieder leer wurden. Ich habe die Teller gefüllt und die Kirchen geleert. Das wollte ich nicht, hat er gesagt. Das wollte ich nicht. Und doch konnte er es nicht verhindern. Und plötzlich taucht mitten in dieser Sattheit einer Kultur, der Überfluss aus Hals, Nasen und Ohren wieder rauskommt, die vor der Qual der Wahl stirbt, wieder ein Gefühl auf, das sich darin ausdrückt, das ist ja alles tot, das ist ja alles eine Plastikkultur. Und Jugendliche fangen Ende der 60er Jahre an, zu protestieren gegen diese tote Kultur. Und spüren, das kann es nicht sein. Das kann nicht alles gewesen sein. Sicherer Arbeitsplatz, Familie gründen, einmal oder zweimal im Jahr Urlaub und dann die Kiste. Und sie suchen, indem sie aussteigen, nach einer Antwort auf ihre Sehnsucht. Und ihr Fehler war, die Suche war richtig, aber die Antwort war falsch. Die Kritik an der Gesellschaft war hundertprozentig richtig. An einer verlogenen bürgerlichen Moral, wo die Eltern nur sagen können, naja, das ist eben das Leben und mehr hat es dir nicht zu bieten, damit musst du dich abfinden. Und weil Gott uns Menschen die Ewigkeit ins Herz gegeben hat, das sagt die Bibel ganz deutlich, du hast dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gegeben, wird diese Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies nie ganz erlöschen. Und deswegen waren sie nicht zufrieden, mitten im Wohlstand nicht. Aber die Antworten waren falsch, die sie sich gegeben haben. Nämlich, als könnte man dieses Paradies, also ein lohnendes Leben, schaffen durch Ausstieg aus der sie umgebenden Kultur und Einstieg in Drogen und möglichst hemmungslose Sexualität und viel, viel Rockmusik. Und deswegen sind die ersten großen Helden der Rockmusik auch schon wieder lange tot. Die das nämlich wirklich gelebt haben bis zum Exzess, die geistigen Väter der wirklichen Gegenkultur, Jimi Hendrix ist tot, Janis Joplin ist tot, Jim Morrison ist tot. Und als sie kurz hintereinander starben, kurz hintereinander, da gab es eine große Erschütterung in dieser Kultur, in dieser Gegenkultur. So schlimm, dass einer dieser Väter dieser Gegenkultur, der noch bis vor kurzem gelebt hat, aber jetzt auch starb, Frank Zappa, er ist sogar noch mal hier in Frankfurt aufgetreten, gesagt hat, ich glaube nicht einmal, dass es eine Gegenkultur wirklich gegeben hat. Gibt es da noch eine Hoffnung für uns? Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Ewigkeit. Und wenn es keine ewigen Werte mehr gibt, dann schrumpft alles zusammen auf den Augenblick. Und deswegen haben wir jetzt heute eine so rastlose Kultur. Wir kommen, manchmal spürt man es fast bis in unsere Kirchengemeinden hinein, nicht mehr zur Ruhe. Es muss das Leben eben schnell ausgekostet werden, denn es ist alles, was ich habe. Und die Jugendlichen tanzen auf diesem Vulkan und er heißt, ich will jetzt hier alles und gleich und ohne Wartezeit, ohne Spannung, ohne Geduld. Auf christliches Vokabular gebracht, so heißt ein Buch, das Sie drüben erwerben können von einem christlichen Therapeuten. Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Und diese Angst vor dem ungelebten Leben. Du lieber Himmel, es könnte sein, dass ich nach ein paar Jahrzehnten zugeben muss, das war ein Leben, das sich nicht gelohnt hat. Diese Angst vor dem ungelebten Leben führt zu Aggression und Gewalt. Und wir haben viel zu wenig viel zu wenig Christen in den Medien, in der heutigen Kultur, im Film, im Theater, im Buch, im Fernsehen, in der Film- und der Musikwelt, die verkünden könnten, was die christliche Antwort auf das ist, die christliche Deutung. Wenn der Mensch nicht aus dem Gefängnis seiner totalen Selbstverliebtheit und dem Gefühl der Entfremdung ausbrechen kann, so kann dieses unerträgliche Gefühl des Unvermögens und der Nichtigkeit manchmal nur dadurch bekämpft werden, indem er in einem Akt der Zerstörung des Lebens sich selbst beteiligt. Das waren nochmal Worte von Erich Fromm aus seinem Buch Die Anatomie der menschlichen Destruktivität. Das nennt er die Kreativität der Hoffnungslosen und Verkrüppelten. Denn zerstören, das kann ja auch mit sehr viel Fantasie geschehen. Zusammenbrechen lassen und zerstören, das kann man mit sehr viel Kreativität aufziehen. Aber es ist nur die Rache eines ungelebten Lebens an sich selbst. Die Bibel hat schon lange diese Abgründe in uns gekannt und erwähnt. Jesaja Kapitel 50. Ihr alle, die ihr Feuer anzündet und Brandpfeile entflammt, geht hin in die Flammen eures Feuers. Oder Sprüche 8, Vers 35. Hören Sie das. Denn wer mich findet, der findet das Leben. Wer aber an mir sündigt, das heißt, wer dieses Leben verfehlt, der schädigt sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Hat die Bibel schon lange gewusst. Sie ist immer ihrer Zeit voraus, denn sie ist ewiger Gedanke, ewiges Wort des ewigen Gottes. Und darin sind Maßstäbe, die ewig sind. Und deswegen gibt es auch heute an diesem Sonntag wieder nur eine Botschaft von hier oben. Und das ist, kehrt um zu diesem ewigen Gott. Und fangt an, wie wir alle anfangen müssen, bei uns selbst, bei euch selbst. Ich muss mich fragen, was ist mein Beitrag zu einer Kultur des Lebens in unserer Umgebung? Wo gebe ich ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt, weiterzumachen, dass das Leben einen Sinn hat, dass Fürsorge richtig ist, Verantwortungsgefühl, Verständnis, Vergebungsbereitschaft, Annahme meiner selbst und des anderen. Woher, hat der Leonard Bernstein gefragt, nehmen wir die Kraft, weiterzumachen in einer Kultur des Todes um uns herum? Und die Antwort ist, nur von dieser Quelle des ewigen Lebens. Und das ist nun das Wunderbare, dass Gott diese Welt nicht sich selbst überlassen hat, sondern gekommen ist in seinem Sohn, hinabgestiegen in das Reich des Todes ist er und hat in seinem Sohn gepredigt, geheilt, gerufen, zurück zu einer heilen Welt, die begann in diesem heilen Menschen, in dem Heiland Jesus Christus. Und deswegen ist es überhaupt nicht komisch und zum Lachen, wenn wir in Talkshows, in Pressestimmen, in Leserbriefen aufmerksam machen auf das, was schon immer mehr lächerlich gemacht wird, nämlich auf die alte Botschaft, give me that old time religion, heißt ein Gospel. Gib mir diese alte Religion. Sie war gut genug für meinen Vater, für meine Mutter. Sie ist auch gut genug für mich. Gib mir diese alte Religion. Sie war gut genug für meine Schwester, für meinen Bruder, sie ist auch gut genug für mich. Diese alte Botschaft, immer wieder neu hineinzurufen und selber zu leben in einer Kultur, die sich wie um uns herum wie ein Gürtel legen will und uns die Luft abdrücken will. Hier im Rhein-Main-Gebiet, mittendrin, kann in deinem Herzen und in deinem Kopf und in deinem Menschsein etwas Neues beginnen. Und das ist das ewige Leben. Jesus hat gesagt, das beginnt nicht erst, nachdem ihr gestorben seid. Das beginnt in dem Moment, wo ihr erkennt und anerkennt, dass Gott, mein Vater, mich in diese Welt gesandt hat. Das ist das ewige Leben, hat er gesagt. Dass sie dich und den, den du gesandt hast, erkennen. Das heißt, annehmen, anerkennen, vor ihm kapitulieren und mit leeren Händen zu ihm zu kommen und zu sagen, fülle mich mit deinem ewigen Leben und töte in mir alles, was mich tötet und was um uns herum tot ist. Jesus kann also gewaltige Dinge tun. Und das ist, er kann ein neues Herz schaffen. Er kann ein neues Denken schaffen. Er kann uns tatsächlich aus den Gräbern wieder rausholen. Und das ist das, was wir heute brauchen. Seien Sie doch dabei. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.